NDR Kultur à la carte
mit Juliane Bergmann. Mein heutiger Gast scheint keine Angst vorm Ich in Texten zu haben. Im Spiegel erscheinen seine Selbsterfahrungsreportagen über Kuschelpartys, über seinen Besuch im Schweigekloster oder seinen Zuckerverzicht, über sein Vatersein oder über die wiederentdeckte Jugendliebe. Und bei all dem macht er kein Geheimnis aus seinen eigenen Depressionen. Sein neues Buch dokumentiert all diese Facetten. Es ist vielleicht noch persönlicher als alles, was man sonst schon von ihm lesen konnte. Der in Hamburg lebende Autor und Journalist Benjamin Mark ist heute mein Gast hier im Studio. Ich freue mich. Hallo und herzlich willkommen, Benjamin Mark.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2020 erschien Ihr erstes Buch über Depressionen. Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Der NDR hat auch ein Hörspiel draus gemacht. Ausgezeichnet war es als Buch des Jahres der Hamburger Literaturpreise. Und Sie selbst nennen es Zwillingstext von diesem neuen Buch, über das wir heute sprechen wollen. Bewerbungen um einen Job als Mensch, das gerade bei Suhrkamp erschienen ist. Es handelt sich um Ihr Online-Tagebuch mit Posts, die Sie ab Frühjahr 2025 auf Instagram veröffentlicht haben. Herr Mark, haben Sie heute schon Tagebuch geschrieben?
Ich schreibe eigentlich nie Tagebuch, weil ich das, was in meinem Kopf passiert, auch oft so uninteressant finde. In diesem Fall, im letzten Frühjahr, habe ich mich so ein bisschen kurz geschlossen und habe es so gemacht, ich habe immer die Texte so ins Telefon getippt, wo ich gerade war, halt so im Bett, bevor die Kinder wach sind oder im Café oder im Bus, und habe dann immer so das reingetippt, einmal drüber geguckt und online gestellt. Sonst hätte ich das nicht geschrieben, weil nur für mich, ich weiß ja ungefähr, was bei mir los ist, und ich muss das später auch wirklich lieber nicht mehr nachlesen.
Sie sagen kurz geschlossen. Was für ein Kurzschluss ist da passiert?
Ich glaube, es ist so, dass mir viele Dinge eigentlich ein bisschen schwer fallen und dass ich vor denen ein bisschen Angst habe. Und zum Beispiel Tagebuch schreiben, da ist man dann ja man selbst und man hat noch ein zweites Gegenüber, das man zu Papier gebracht hat. Und das möchte ich lieber nicht machen, weil ich mir selbst oft schon ein bisschen zu viel bin oder ich mich blöd finde und denke, ich das jetzt noch aufzeichnen. Und der Kurzschluss war eben die Veröffentlichung. So aufzeichnen, das bin ich, oh Gott, aber bevor man denkt, das bin ich, oh Gott, ist es ja schon weg, ist es draußen.
Ihre Musikauswahl, die könnte nicht passender starten heute am Tag der Arbeit. Wir hören Christiane Rösinger mit Lob der stumpfen Arbeit. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Meine Eltern sind so Arbeiter gewesen. Und da ging es immer sehr darum, dass man vielleicht selbst bei der Bahn arbeitet, Lokführer ist, bei der Sparkasse arbeitet, aber dass es Leute gibt, die arbeiten gar nicht oder die sind Handwerker, die haben es noch nicht ins Büro geschafft. Man musste es ins Büro schaffen, weil das war der nächste Schritt, weil man dann seinen Körper nicht kaputt macht. Und ich habe irgendwann gelernt, diese Unterschiede nicht mehr zu machen, sondern jeden Menschen, der irgendwas macht, dafür zu schätzen und das gut zu finden, mich zu bedanken bei den Menschen. Ich wohne in Hamburg in einem Viertel, das heißt Phoenixviertel in Harburg, und da ist immer alles wie eine Möbelausstellung. Überall stellen Leute ihren Müll raus, überall liegt irgendwas rum, und da sind eben diese Menschen und die kümmern sich darum, dass da immer aufgeräumt wird, und ich bedanke mich immer bei denen, und ich weiß gar nicht, ob die das total albern oder doof finden, aber ich denke immer so, oh, wie geil ist das denn? Die meisten Menschen machen ja schon coole Sachen. Ich habe zum Beispiel, stelle ich mir manchmal vor, wie ich so als Kassierer in einem Supermarkt arbeiten müsste, und das könnte ich ja gar nicht. Das Talent habe ich gar nicht. Den ganzen Tag gucken Leute von oben auf mich runter und wollen, dass ich schnell bin, schnell, weil die wollen weiter. Ich bin nur so ein Ding, das denen im Weg steht und bitte schnell machen soll, das könnte ich überhaupt nicht aushalten. Da würde ich nach einer Woche durchdrehen. Dann denke ich so, wie geil es ist, dass es Leute gibt, die dieses Talent haben, da sitzen zu können und meine Waren scannen und mich abkassieren zu können, weil sonst hätte ich ja gar nichts zu essen. Und dann denke ich so, gut, ich bin jetzt Autor, Journalist, ist auch ganz cool, aber ist jetzt nicht besser oder schlechter, ist halt was anderes.
Christiane Rösinger singt ja, Artikel schreiben konnte ich nie leiden.
Das ist auch die Hölle, echt. Nervt oft, oder?
Der Fluch dieser Tage ist die kreative Plage. Wenn sie dich locken, bleib daheim und stopf die Socken. Müde all des Geschwätzes, such ich was Handfestes. Statt ne neue Platte pflanz ich Blumenrabatte. Nach all den Jahren schon immer gelogen. Artikel schreiben konnte ich nie leiden. Sich selber promoten, das gehört verboten. Statt socializen, mit Freunden trinken und speisen. Nach all den Jahren ist das so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Nach all den Jahren ist das so weit. Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Was zu verdienen, sich selbst ausbeuten und das auch noch mit Freuden. All das Networking war nie so mein Ding. Arbeit ist Arbeit und danach kommt Freizeit. Nach all den Jahren ist das so weit? Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit. Nach all den Jahren ist das so weit? Ich sing das Lob der stumpfen Arbeit.
Benjamin Marx, Sie sind Jahrgang 1978, stammen aus Badowiek bei Lüneburg, sind Autor und Journalist in Hamburg, seit 2008 bei Spiegel Online, inzwischen beim Spiegel, haben 2 Söhne, 8 und 12 Jahre alt, zumindest zum Zeitpunkt des Buches. In dem Buch, also in Bewerbungen um einen Job als Mensch, lernen wir Sie in vielen Rollen kennen, als Journalist, als Vater, als Partner, als Ex-Partner. Für wen haben Sie dieses Tagebuch geschrieben?
Letztlich habe ich das Tagebuch für mich geschrieben, um in irgendeiner Form in der Welt zu sein, glaube ich. Ich habe zu der Zeit eine sehr schlimme Zeit gehabt. Ich war ja nicht so depressiv, dass ich jetzt gar nichts machen konnte, aber ich habe mich so sehr unverbunden mit der Welt gefühlt und der Welt fremd und fern und habe gedacht, ich gehöre da gar nicht so richtig rein, wie so ein Satellit, der irgendwie kaputt ist und um die Erde fliegt, aber einfach nicht abstürzen will oder kann. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich in irgendeiner Form verbinden möchte mit der Welt. Das heißt, ich habe meine Gedanken, meine Gefühle aufgeschrieben. Es war ja auch eine krasse Zeit. Da wurde Trump gewählt im letzten Frühjahr. Da hat die CDU mit der AfD bei einer Entscheidung gemeinsame Sachen gemacht. Das ist natürlich eine Welt, in der es auch schwer ist, sich aufzuhalten, bei der es schwer ist, sich mit der zu verbinden. Und ich war sehr in so einem Modus, ich bin so da, aber ich weiß gar nicht wo.
Als Teenagerin, da hatte ich an meinem Tagebuch so ein Schloss und das hätten meine Brüder sicherlich leicht öffnen können, aber es gab mir zumindest das Gefühl von Schutz. Sie verzichten bewusst auf Schutz, sowohl in Ihrem journalistischen Schreiben als auch jetzt in diesem Tagebuchtext. Wie ist das für Sie, sich so komplett schutzlos zu zeigen?
Für mich hat das eine große Einfachheit. Ich denke manchmal Menschen, die so viele Ebenen haben oder bestimmte Arten zu sein in bestimmten Kontexten, in Jobs, bei der Familienfeier, zu Hause mit den Kindern, draußen mit den Kindern. Das stelle ich mir sehr schwer vor, diese ganzen Rollen einzunehmen. Und für mich habe ich gemerkt, es ist einfach immer ungefähr derselbe zu sein. Und Geheimnisse zu haben oder Dinge zurückzuhalten, stresst mich. Und dann denke ich, hast du einfach keine oder kaum Geheimnisse. Und dann ist es schon gut und ich wünsche mir auch so sehr, dass wir alle vielleicht mehr miteinander reden können. Die größten Probleme entstehen ja da, wo nicht geredet wird oder nicht gut geredet wird oder nicht offen geredet wird oder auf eine Art geredet wird, wo man schon merkt, es geht um eine bestimmte Sache und nicht um die Personen und nicht um das Miteinander vielleicht.
Sprechen möchte ich über Ihre Poetik, Ihre Sprache, die ist so ganz fantasievoll. Da habe ich so ein paar Beispiele rausgeschrieben. Zwischenmenschlich gibt es sowas wie Mikroblödheiten oder Ihr Kopf, den bezeichnen Sie als andersnützlich. Oder Sie sind heutzutage, sagen Sie über sich selbst, alterswild geworden. Oder erleben sowas wie eine Ausversehenfreiheit. Und jemanden, den Sie durch Intelligenz attraktiv finden, den nennen Sie Kopfhot. Man schreibt ja normalerweise ins Tagebuch so ganz intuitiv und spontan. Wie spontan sind solche Wortneuschöpfungen für Sie?
Absolut spontan. Also wie gesagt, ich habe das so runtergeschrieben, dann noch einmal drüber gelesen, die schlimmsten Interpunktionsfehler rausgehauen, wobei ich wirklich nicht gut in Interpunktion bin. Und versucht vielleicht manchmal noch einen Satz, der ganz verästelt war, ein bisschen zu beschneiden. Aber in der Regel ist das dann so in meinem Kopf. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Worte, die mache ich ja nicht, um ein tolles Wort zu benutzen, sondern weil ich in dem Moment merke, dass es das richtige Wort zu sein scheint.
Und die Sprache hat dann für Sie nicht genug treffende Worte, dann erfinden Sie selbst.
Manchmal ist ja Sprache auch ein bisschen wie so eine angezogene Handbremse. Also Sprache kann interessante Sachen machen. Sprache kann uns an Orte führen, an die wir ohne Sprache nicht kommen würden. Wir fühlen, wir denken, wir kreieren unsere Welt mit Sprache. Gleichzeitig kann Sprache natürlich auch Erzählungen herstellen, die uns auf total komische Holzwege führen. Und es ist eben so, dass Sprache ja so lebendig ist, dass man so viel damit machen kann und dass man so viele Feinheiten damit in etwas gießen kann, vermittelbar machen kann. Das liebe ich sehr. Und dann gibt es eben doch so Worte, die man gerade brauchen kann. Und man darf die dann machen.
Will somebody wear me to the fair? Will a lady pin me in her hair? Will a child find me by the stream?
Minnie Riperton war das mit Les Fleurs von Charles Stepney. Warum haben Sie sich den Song gewünscht, Herr Mark?
Der Song ist ja die Geschichte einer Blume aus der Sicht einer Blume. Und das finde ich wahnsinnig schön. Also manchmal die Perspektiven zu wechseln, manchmal sich vorstellen, dass man was ganz anderes ist und was das dann bedeutet. Ich finde ja Empathie total toll. Und ich finde, das ist auch so ein geiler Muskel, den kann man trainieren. Man kann üben, sich in andere Menschen zu versetzen, andere Dinge zu versetzen. Man kann auf einmal die Welt ganz anders betrachten. Und daran erinnert mich der Song immer mal wieder, wenn ich mich gerade selbst nicht daran erinnern kann.
Sie sagen, Ihre Depressionen spielen an jedem einzelnen Tag eine Rolle. Wie beeinflussen die Ihr Leben?
Jeden Tag geht es mir irgendwie und jeden Tag muss ich irgendwie damit umgehen, wie es mir geht. Zum Beispiel bin ich am Wochenende 2000 Kilometer Auto gefahren mit ganz viel Energy Drink im Kopf und merke jetzt, dass ich ganz ausgehöhlt bin immer noch davon. Was mich daran so kriegt, ich bin dann nicht so nett, wie ich gern wäre, zum Beispiel zu meinen Kindern. Also es geht dann, ich sage dann, oh Alter, ich kann gerade nicht, stopp so. Oder sag so, nee, jetzt hör mal auf, mir hier die letzten M&Ms zu klauen. Ich werde dann so ein bisschen kindisch. Je müder ich bin, desto jünger werde ich. Da bin ich dann vielleicht so 8,5 gewesen. Diese Depressionen sorgen dafür, dass jeder Schlenker, glaube ich, in meinem Leben, dass ich da ein bisschen später erst gegenlenken kann oder gar nicht gegenlenken kann, gar nicht weiß, wo gerade das Lenkrad ist oder das ist rutschig. Ich habe das Gefühl, dass in meinem Kopf immer so 20% der Energie, die ich so als Mensch haben könnte, geht darin, dass ich halt mit diesem Kopf irgendwie umgehen muss und mich irgendwie in der Welt bewegen muss.
Sie sind Vater von 2 Söhnen im Schulalter. Wie erklärt man denn Depressionen seinen Kindern?
Es ist relativ schwierig. Ich glaube nicht, dass ich das richtig mache, auf die eine richtige Art. Und manchmal mache ich das vielleicht auch gar nicht gut. Also ich habe viel, als die Kinder noch jünger waren und die Depression noch stärker im Vordergrund war, weil ich auch immer mal wieder krankgeschrieben war, immer mal wieder im Krankenhaus, in der Psychiatrie war für ein paar Wochen, habe ich oft abends, wenn wir so im Bett waren zusammen, habe ich mit denen so darüber geredet, wie es so geht denen. Und dann habe ich gesagt, wie es mir so geht. Ich habe gesagt, dass ich die Kinder immer liebe und dass das ganz wichtig ist, dass die das wissen, dass auch wenn ich manchmal doof bin und mich dann danach dafür entschuldige, auch während ich doof war, liebe ich die Kinder. Dann finde ich eher mich doof als die. Dass wenn ich mal wütend bin oder genervt, dass das eigentlich mehr mit meiner Angst, mit meinem Überfordertsein zu tun hat, als mit ihnen. Als Kind denkt man ja oft, ich erinnere mich daran, dass man so der Mittelpunkt der Welt ist. Und dass man an allem schuld ist, vor allem, was so passiert. Und ich habe versucht, den Kindern diese Angst zu nehmen. Und was ich heute im Alltag mache, ist so manchmal sagen, okay, heute bin ich ein bisschen dünnhäutig. Wenn ihr mich den ganzen Tag benutzen wollt, müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtiger mit mir sein, weil sonst reiche ich nicht bis 20.30 Uhr oder so.
Sie haben gerade gesagt, Sie finden sich manchmal doof. Wer Depressionen hat, der hat weniger ein Konflikt mit der Außenwelt, sondern mit sich selbst. Sie beschreiben es als Kämpfe mit sich selbst. Sie sind ihr hinterlistigster Feind, ihr schlechtester Freund, ihr gemeinster Chef, ihr hasserfülltester Angreifer. So sind ihre Formulierungen. Haben Sie einen Weg gefunden, mit diesem inneren Kampf umzugehen?
Also ich habe kein Patentrezept dafür. Aber eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass diese dunklen Gefühle, diese starken Gefühle, die haben eine hohe Gravitation. Der Alltag ist ja manchmal ein bisschen labbrig und langweilig und dann kommt so ein starkes Gefühl, so ein starkes schwarzes Gefühl um die Ecke und hat diese Anziehungskraft und das ist so, oh, da passiert was Großes, wie, keine Ahnung, einer von diesen endlos langen Metallica-Songs oder so, der da einen so voll kriegt oder. Und dann denke ich so, Benjamin, stopp, das muss jetzt nicht sein. Das zieht dich zwar an, aber das muss dich nicht anziehen. Wie eben vielleicht manchmal, wenn man über so ein Geländer guckt in eine große Tiefe und man fühlt sich so runtergezogen. Man weiß jetzt, man muss da nicht runter. In meinem Kopf war es oft so, weil man ja denkt, das verletzt einen nicht, ist ja nur der Kopf, bin ich da runter, weil ich solche Sachen auch immer interessant fand. Heute gehe ich da weniger runter.
Gedanklich.
Ganz genau. Und heute bin ich auch eher bereit, mal sowas zu machen wie, ach genau, früher war es immer so, wenn es mir schlecht ging, dann habe ich ganz viel gearbeitet, damit ich nicht nutzlos bin und ich habe mich ganz viel entschuldigt. Heute weiß ich, wenn ich lange Listen mache beim Arbeiten oder mich oft entschuldige, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Dann braut sich da was zusammen im Hinterkopf. Und dann bin ich mittlerweile gut darin geworden, mich nicht nutzlos und scheiße zu finden, wenn ich mich mal ausruhe. Und das hilft dann oft. Also die leichtesten Zugänge zu meinem Kopf haben die Depressionen, wenn ich sehr dünnhäutig bin. Wenn diese Türen in meinem Kopf, wo die Depressionen dahinter in der Kammer sind, vielleicht besonders dünn geschliffen sind gerade. Und dann muss man eben gucken, dass man die Tür ein bisschen sein lässt, ein bisschen Ruhe an die Tür lassen und dann ist wieder besser. Dann schließt die wieder ein bisschen besser.
Hier ist Townes Van Zandt mit Lungs. Was ist das für ein Lied für Sie?
Townes Van Zandt ist ja so ein dünnhäutiger Musiker, der ganz viel darüber gesungen hat, wie es ist, in dieser Welt zu sein, in dieser Welt fremd zu sein. Lungs, das Atmen, das Nicht-Atmen-Können, das die einfachsten Dinge nicht tun zu können, da auf einmal nicht mehr zu funktionieren, darüber ein Lied zu haben, das ist gut, weil ich dann weiß, ich bin nicht der Einzige, dem das so geht.
Well, won't you lend your lungs to me? Mine are collapsing. Plant my feet and bitterly breathe up the time that's passing. Breath I'll take and breath I'll give and pray that they ain't poison. Stand among the ones that live in lonely indecision. Red fingers walk the darkness down. Mind is on the midnight. Gather up the gold you found. You fool, it's only moonlight. If you try to take it home, your hands will turn to butter. You better leave this dream alone, try to find another. Salvation sat and crossed herself and called the devil partner. Wisdom burned upon a ship who killed a raging cancer. Seal the river at its mouth, take the water prisoner. Fill the sky with screams and cries, bathe in fiery answer. Jesus was an only son, and love is only concept. The strangers cry in foreign tongues and dirty up the doorstep. And I for one, and you for two, ain't got the time for outside. Just keep your injured looks to you, we'll tell the world that we try.
Sie hören NDR Kultur à la carte mit dem Autor und Journalisten Benjamin Mark. Heute ist ja der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Ihr Buch, über das wir heute sprechen, heißt Bewerbungen um einen Job als Mensch. Ist Menschsein eine Karriere, ein Job, ein Auftrag, Herr Mark?
In dem Tomte-Song gibt es so eine ganz, ganz gute Zeile, nämlich das Leben ist so hart, es sollte ein Job sein, man sollte Geld dafür bekommen. Das hat T.S. Ullmann gesungen, bevor es diese allgemeinen Diskussionen über das bedingungslose Grundeinkommen gab. Ist das Leben Arbeit, ist die Frage, ne? Ist das Leben ein Job? Also man kann sich das, glaube ich, aussuchen, was das Leben ist. Ich glaube erstmal, man hat so ein Leben und kann halt so gucken, was man macht. Und ich glaube nicht, dass eins besser ist als das andere. Ich glaube, es gibt Menschen, die zum Beispiel jeden Tag zur Arbeit gehen, da ihre Freunde, Freundinnen haben, die Menschen um sich rum, da ihre Aufgabe haben, sich darin wiederfinden, was machen, was gut ist, vielleicht gerne mehr Geld haben oder so. Ich habe gemerkt, dass für mich die Arbeit etwas ist, um Geld zu verdienen für mein Leben, um Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, um rum zu experimentieren in meinem Leben, zu gucken, was man damit alles machen kann. Irgendwie meinem wilden Kopf irgendwie zu folgen, dem ganzen Quatsch, der darin los ist und manchmal daraus was zu machen. Und Ich habe immer gedacht, wenn ich ganz alt bin, wäre ich gern so ein kleines bisschen weise. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte eigentlich keine Karriere machen, sondern lieber so eine Menschkarriere. Dass man irgendwie ein Mensch ist, der vielleicht freundlich zu anderen ist und trotzdem vollständig und trotzdem für die Dinge einsteht, die ihm wichtig sind. Vielleicht kann man es so runterbrechen, dass man sagt, ich möchte ein Leben führen, ich möchte ein Mensch sein, der nicht mehr Gewalt in die Welt bringt, sondern der versucht, Gewalt auf eine gute Art zu begegnen und ein gewaltloses Leben zu führen.
Sie beschreiben im Buch, welchen Blick auf Arbeit Ihr Vater Ihnen mitgegeben hat, dass zum Beispiel eine 5-Tage-Woche das Richtige ist. Am Wochenende hat er einen Zweitjob auf dem Bau gemacht, um den Hauskredit der Familie abzubezahlen. Der hat als Hobby Holzhacken gehabt und der hat dann, als er in Rente war, haben irgendwie Kopf und Körper nicht mehr so richtig was miteinander anzufangen gewusst. Wie schwer fiel es Ihnen, Ihre eigene Definition von Arbeit zu finden?
Also die eigene Definition von Arbeit zu finden war relativ leicht, aber die dann eben auch ankommen zu lassen im Kopf, also das nicht nur zu denken, sondern wirklich zu fühlen, gar nicht im Kopf ankommen zu lassen, sondern im Körper, dass sich nicht aufträgt, sondern dass man das wirklich leben kann, das war gar nicht so einfach. Und manchmal denke ich heute noch, Benjamin, vielleicht hängst du zu viel herum, vielleicht schaffst du zu wenig, vielleicht machst du zu wenig. Aber ich denke dann auch, glücklicherweise bin ich ja gar nicht so wichtig. Es wartet ja niemand auf mich oder sagt, ich müsste das und das und das machen. So an seinem freundlichen Verschwinden immer so zu arbeiten und zu sagen, ich kann das alles machen, aber ich muss nichts davon machen, außer dass ich mich um die Kinder kümmere, für die da bin. Das ist irgendwie auch eine große Freiheit, finde ich, weil auf einmal ist das Leben nicht so ein schmaler Bürokorridor, wo man immer durch muss, sondern so ein weites Feld. Und da kann man dann gucken, was man da machen will.
Man kennt das ja, im Journalismus gibt es so Deadlines und die Angst vorm weißen Blatt und Zeitdruck, auch hohe Ansprüche an sich selbst. Wie gelingt es Ihnen, einen Arbeitsablauf zu haben, trotz der Depressionen oder mit den Depressionen?
Tatsächlich, das kündigt sich im Buch so ein bisschen an, da habe ich große Probleme, einen Artikel zu beenden, was mich komplett zerlegt, leider. Ich habe danach tatsächlich darum gebeten, ach, ich habe eine Schwerbehinderung. Ich habe eine Depressions-50% Schwerbehinderung. Und ich habe darum gebeten, dass ich einige Zeit lang aus dem Schreiben so ein bisschen rausgenommen werde und habe jetzt einen Job bei einem Feinschmecker-Magazin und kümmere mich so um Rezepte, schreibe meine Kochbuchrezension, kleine übersichtliche Dinge. Und das gefällt mir gerade gut, weil es eine große Freiheit ist. Es ist ja auch, im Kochtopf gibt es ja auch zum Beispiel keinen Krieg und keinen Trump und das beruhigt mich gerade sehr und es ist auch eine interessante Frage der Selbstdefinition. Vorher ist man so durch diesen Verlag gelaufen und war so der Typ, der manchmal so komische Geschichten raushaut, die aber auch irgendwie geil sind. Und auf einmal läuft man da durch und ist der Typ, der macht die Rezepte und so ein paar andere Sachen mit Kochen. Und da dann einmal richtig das an sich ranzulassen und zu reflektieren, wer bin ich eigentlich jetzt gerade hier, wer möchte ich sein, was daran tut mir weh und muss mir das eigentlich wehtun oder kann ich das eigentlich ganz gut ertragen? Das war sehr aufregend und aufschlussreich.
Wir hören jetzt Richard Dawson mit Polytunnel. Das Lied kommt auch im Buch vor. Polytunnel sind so einfache Gewächshäuser. Und Sie sagten vorher, das vielleicht wichtigste Stück für Sie. Warum?
In Polytunnel geht es darum, dass Menschen in ihre Schrebergärten gehen und dort Gemüse anpflanzen und Früchte anpflanzen, die ernten, die essen, die zubereiten, das gemeinsam machen. Auf eine Art ist das ja eine Utopie, wegzukommen von der ganzen Komplexität und Pseudokomplexität der Welt, wo alles Formulare hat, wo viel in Büros stattfindet, jenseits von einem echten Leben, wo viel Gespräch, viel Dialog auch stattfindet, jenseits von echtem Leben und eben dann an diesen Ort zu gehen, der irgendwie auch ein gemachter Ort ist, das ist jetzt nicht die freie Natur. Man hat so seinen Schrebergarten, da die Hände in die Erde zu stecken, das zu spüren, etwas zu essen herzustellen, mit Menschen zusammen zu sein, die alle das Gleiche machen, nämlich zu gucken, wie aus nichts was wird. Das finde ich eine sehr beruhigende und schöne Vorstellung und das ist in vielen Kontexten, also im Arbeitskontext, im Familienkontext, im Liebes- und Beziehungskontext, ist das für mich ein Bild, das ich nicht vergessen möchte.
Out the gate and up the lane, the allotment is calling again. I'm that Nelly every day. It's my happy place. And when I'm on my hands and knees, ears filled with crow speak and buzzing bumblebees, the nasturtiums sway and worry slips away. Pulling up the turnips, thinning down the carrots and leeks, tying on the sweet peas, pruning back the branches of the pear tree, mucking out the chickens, repairing a puncture in the polytunnel. It's Karen who was always the green-fingered one. I don't really know what I am doing. Would you like another cuppa? Could you manage a slice of toast or a little bit of soup, my flower? Out the gate and up the lane, the allotment is calling again. Ah, building a new raised bed for spuds, sowing beets and broad beads, waging war on nettles and bindweed, taking in the sunset, repairing a puncture in the
Benjamin Mark, wir leben in krisenhaften, angespannten Zeiten. Sie sagen, Kunst kann uns retten. Welche Kunst rettet Sie?
Kunst kann uns retten, das war so ein Satz aus dem Tagebuch, ne? Den habe ich mal ausprobiert. Welche Kunst rettet mich? Ich glaube, ich bin ganz kunstdurchflossen, nämlich von Musik, von Videospielen, von Comics, von Romanen, von jedweden Erzählungen, von Malerei. Und das ist so schön, weil ich fische mit einem sehr großmaschigen Netz. Ich merke mir nicht gut Dinge. Und von vielen Begegnungen oder Sachen, die mir passieren, bleiben eher die Emotionen als die Fakten hängen. Und wenn ich dann so kunstdurchflossen bin, dann fühlt sich das ganz warm und gut an. Und ich glaube, das gibt mir auch Halt, weil jede Kunst ist ja auch ein Gesprächspartner auf Augenhöhe, kein Buch. Dieses Buch, das ich geschrieben habe, ist nicht vollständig. Das Buch wird vollständig, wenn ein Leser, wenn eine Leserin kommt. Wir treffen uns auf der Hälfte. Ich habe alles reingetan, was ich zu der Zeit wusste und was mir wichtig war. Vielleicht haben der Leser oder die Leserin Lust, alles, was sie wissen und alles, was sie beschäftigt, mitzubringen und zu gucken, was haben wir da gemeinsam, wenn wir das alles auf einen Haufen werfen. Und diese Schönheit der Kunst, dass sie nur vollständig wird durch RezipientInnen, das bereitet mir eine unglaubliche Freude. Ich habe auch viele Bilder in meiner Wohnung hängen und mit denen rede ich. Also nicht, ich rede nicht laut mit denen, aber wir kommunizieren eigentlich ständig miteinander. Die Bücher in meinem Regal stehen da, weil ich mich daran erinnern möchte, dass die mal ein paar Wochen lang ganz intensiv gegenüber für mich waren.
Sie probieren auch einiges aus. Das hat Sie zum Beispiel zum Häkeln geführt oder zum Kuscheltreff, zum Ecstatic Dance.
Oh Gott, ja.
Einiges ist für Sie sogar zum Ritual geworden. Sie waren sogar gerade am Polarkreis. Was hat Ihnen am meisten Spaß gemacht von diesen Abenteuern?
Das Häkeln ist wirklich eine ganz großartige Sache. Wenn es mir sehr schlecht geht, fällt es mir manchmal schwer, anwesend zu sein zwischen Personen, weil entweder spreche ich und habe das Gefühl, ich rede nur Quatsch oder offenbare, wie schrecklich und blöd ich bin damit, oder ich rede gar nicht und denke, ich bin gar kein Teil davon. Wenn ich eine Häkelnadel und so ein Wollknäuel, am liebsten mit einer Wolle, die sich gut anfühlt, mir ist gar nicht so wichtig, was dann am Ende daraus wird, aber eine Wolle, die sich gut anfühlt, und dann häkelt man so, dann macht man was und ist trotzdem anwesend. Auch das ist, glaube ich, so ein Selbstkurzschließen. Also wenn ich häkle, dann fühle ich mich auf eine Art vollständig, die ertragen kann, dass ich unter anderen Menschen bin.
Und was war von Ihren Ausprobieraktionen etwas, wo Sie sagen würden, oh je, das...
Sie wollen...
Nee, ich will auf gar nichts hinaus.
Sie wollen auf die Sache mit dem Haschkeks hinaus. Das wollen Sie ganz bestimmt. Was richtig dumm war, ich habe mal so einen Artikel gemacht darüber, wie leicht man medizinisches Gras bekommt, Cannabis bekommt, über Verschreibung rezeptpflichtig. Und dann hatte ich noch eine Menge davon zu Hause und ich backe so gern. Und habe ich gedacht, mache ich mal so Haschkekse. Habe mir das alles genau angeguckt, wie das geht. Habe das dann so gemacht. Ich habe einem Freund ein Foto geschickt und er war so, Benjamin, ganz schön groß sind die. Naja. Und dann waren die so fertig. Und dann sind die Kinder in die Schule gegangen. Und ich hatte den Tag frei. Und dann dachte ich, ach, dann probiere ich mal so einen. Und irgendwann, Alter, war ich total jenseits von allem. Ich habe mich nur so eckig bewegt. Irgendwann habe ich mich so aufs Sofa gelegt und gewartet, bis es vorbeigeht. Und das hat so ungefähr 10 Stunden gedauert. Und das Geile war, ich bin ja sehr, sehr lange schon in Therapie. Ganz viel, was ich in Therapien gelernt habe, hat mir in dem Moment total geholfen. Das Beste war, als ich auf einmal dachte, hier ist zu wenig Luft im Zimmer, habe ich so das Fenster aufgemacht, immer noch zu wenig Luft. Und dann dachte ich so, Benjamin, hast du in deinem Leben schon mal die Erfahrung gemacht, dass in diesem Zimmer zu wenig Luft ist? Nein. Dachte ich so, Alter, naja, also gut weg, selbst therapiert.
Ihre Haltung ist, machen ist besser als nicht machen. Das ist ja aber gerade für Menschen mit Depressionen schwierig, weil der Antrieb oft fehlt. Wie gelingt Ihnen das trotzdem?
Vielleicht ist wichtig, einschränkend zu sagen, machen ist für mich besser als nicht machen. Okay. Ich möchte nicht, dass das jetzt so eine Chaka-Sache wird. Wir müssen immer alles machen und jeder geht anders damit um. Jeder möchte Sachen machen oder nicht machen. Jeder möchte unterschiedliche Sachen machen. Bei mir ist es so, ich bin unglaublich neugierig. Ich will alles ausprobieren. Diese Neugierde, die sorgt dafür, dass ich ständig Sachen ausprobiere. Und das macht so viel Spaß, weil ich mir dann auch irgendwie selber zeige, wie reich das Leben ist und was für ein Geschenk das ist, wie viel man machen kann, auch hier mitten in Deutschland. Wir sind ja ziemlich reich, wir sind ziemlich sicher und wir sind gar nicht so getrieben von den Umständen oder von unseren Bedürfnissen, weil wir eigentlich auch, wenn wir nicht besonders reich sind, immer noch ganz schön reich sind, die meisten von uns. Und dann kann man eben sein Leben damit verbringen, Quatsch zu machen und an diesem Quatsch zu wachsen oder sich danach auszurichten. Und das ist schon aufregend.
Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Well, I put the shoes in line, separate the women and mine. As we do what we do fine, so victorious, so benign. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Only take the weather warm and the job that does me harm. Since the scars of last year's storm rest like maggots on my arm. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place. Thank you, Mania, for the thought that all my loving can be bought was wisely in your gullet card. Before my loyalty you saw. Well, I've been to a minor place, and I can say I like its face. If I am gone and with no trace, I will be in my minor place.
Bonnie Prince Billy mit A Minor Place. Was macht dieses Lied mit Ihnen, Herr Mark?
Ich glaube, es macht mich demütig. Man denkt ja manchmal so, man ist der Mittelpunkt der Welt und die ganze Welt ist irgendwie in einem drin. Man ist so in der Welt, aber die ganze Welt ist auch nur für einen da. Und wenn ich solche Lieder höre, dann erinnere ich mich daran, dass jeder andere Mensch da draußen genauso großen, weiten Kopf hat, wie wir alle, Probleme hat, Wünsche hat, Pläne, Träume. Und wenn ich mich daran erinnere, dann fühle ich mich ein bisschen heiler, weil die Verwundungen, die ich mir selbst zufüge, sind auch immer Verwundungen, die, glaube ich, passieren, wenn ich zu viel Oberfläche habe, denke, zu viel geht mich an, zu viel kann mich treffen. Und wenn ich dann so groß bin wie jeder andere Mensch und weiß, dass alle anderen Menschen mich auch von außen sehen und ich so groß oder so klein bin, wie die mich gerade sehen können, dann denke ich, das ist schön, diese Kleinheit zu haben und diese Größe, das beides in sich so vereinen zu können und das beides haben zu dürfen. Klingt das mega esoterisch?
Nein, nein, nein.
Bisschen wie ein Teebeutelspruch.
Hm? Nein, ich weiß, Teebeutelsprüche mögen Sie gar nicht. Das habe ich gelernt bei der Lektüre Ihres
Buches. Ich arbeite daran, Teebeutelsprüche
zu akzeptieren.
Zu akzeptieren und ihren Wert zu erkennen und für mich nutzbar zu machen.
Wie akzeptiert sind denn inzwischen psychische Krankheiten in unserer Gesellschaft? Was ist da Ihre Meinung?
Es kommt ein bisschen vielleicht darauf an, die psychische Erkrankung und wie man die betrachtet. Also ADHS zum Beispiel ist ja, sagen wir mal, aus der Entfernung ziemlich akzeptiert. Wenn man dann jemandem begegnet, der eben mit ADHS leben muss, dann ist es vielleicht manchmal schwieriger, dann wird man vielleicht doch ungeduldig. Depressionen hat so einen Bonus, weil das auch so romantisch wirkt. Oft werden ja Depressionen und Trauer oder Melancholie verwechselt, wobei da einfach ein total easier Unterschied ist, nämlich Trauer und Melancholie, das sind produktive Prozesse. Da passiert etwas in dir, man verarbeitet etwas und am Ende hat man etwas durchtrauert, durchfühlt. Depressionen sind destruktiv, Depressionen fallen auf dich runter, sind zerstörerisch, wollen dich kaputt machen. Ich glaube, dass wir da weiter werden müssen und dass wir da viel noch verstehen können ohne eben unbedingt Verständnis zu haben. Meine Therapeutin sagt manchmal zu mir, okay, und jetzt schalten Sie mal Ihre Empathie ab. Was würden Sie sagen, wie ist diese Person einfach, wenn sie sich nicht in die hineinfühlen? Und dann sage ich so, ja, dann ist sie ein Arschloch. Und ich glaube, man kann aber beides haben. Man kann irgendwie sehen, dass ein Mensch echte Probleme hat und dass es echt eine Herausforderung ist, Mensch zu sein. Puh. Man kann aber auch sehen, dass man seine Grenzen hat und dass man nicht alles mit sich machen lassen muss.
Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die Krankenkassen seit April Psychotherapeutinnen schlechter bezahlen. Die Abwertung von psychischer Gesundheit, könnte man ja auch sagen, ist das, oder? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist natürlich schön dumm, weil viele körperliche Krankheiten ja auch einen Ursprung in der Psyche haben. Ich weiß noch, bevor ich wusste eigentlich, wie schlecht es meinem Kopf geht, war ich 2 Jahre lang bei einem Physiotherapeuten, habe mich einmal die Woche durchwalken lassen, hat überhaupt nichts gebracht, habe ich angefangen, Psychotherapie zu machen. Da wurde es halt besser. Und ich spüre halt, wie mein Körper reagiert auf meinen Kopf. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Gesellschaft, die immer enger wird, die immer weniger Raum für Persönliches lässt. Und ich glaube, wenn wir als arbeitende Menschen immer mehr unsere Persönlichkeit aussparen müssen, dann muss das irgendwo hin. Und wir werden mehr psychische Erkrankungen haben und wir werden uns besser um die Psyche der Menschen kümmern müssen, wenn das die Gemeinschaft nicht mehr macht bei der Arbeit, wo man irgendwie einen Kaffee trinkt und mal eine halbe Stunde rumhängt und einfach über das Wochenende redet oder über Fußball. Wenn es diese ganzen Sachen nicht mehr gibt, nicht mehr geben darf, weil das zu wenig optimal ist. Wenn man das Gefühl hat, Menschen durchoptimieren zu müssen. Menschen sind nicht optimal. Und alles, was die Menschen durchoptimieren, wo sie sich optimal zeigen bei der Arbeit, das alles wird woanders rauskommen. Und man braucht da Hilfe. Und das nicht zu sehen, das wird uns um die Ohren fliegen.
Hilft es fürs Verständnis für psychische Gesundheit in der Gesellschaft, hilft es, dass in Büchern, in Filmen mehr über zum Beispiel Depressionen geschrieben und gesprochen wird?
Ich glaube, das zu normalisieren hilft total. Ich erinnere mich daran, dass in den 90er Jahren war dann der depressive Freund oder die depressive Freundin so der Sidekick. Das war dann immer so eine Chiffre dafür, dass jemand so ein bisschen tiefsinnig ist und ein besonderer Mensch und so. Aber dass es halt eine Krankheit ist, war damals, es war irgendwie so ein Gimmick, wenn vielleicht DrehbuchautorInnen gerade nichts Besseres mehr eingefallen ist, was irgendwie noch Gefühle auslösen könnte. Und heute finde ich es eigentlich ganz gut, dass eben psychische Erkrankungen, psychische Besonderheiten immer wieder thematisiert werden auf ganz viele unterschiedliche Arten. Ich glaube, wir lernen daraus alle, dass wir alle nicht so gleich sind. Und ich glaube, das ist eine ganz große Befreiung für uns alle, für ganz viele Menschen. Das ist wie, wenn man zu Leuten geht und da ist immer aufgeräumt, weil jeder immer aufräumt.
Furchtbar, furchtbar.
Ja, weil jeder immer aufräumt, bevor die Leute kommen. Alle denken, überall ist aufgeräumt, außer bei mir. Wir müssen alle aufhören, aufzuräumen.
Ja. Ihr Buch am Stück zu lesen, muss ich gestehen, das hat schon was mit mir gemacht, das hat mich ganz schön umgehauen. Was halten Sie von Triggerwarnungen für Kunst, also zum Beispiel für Depressionsbücher?
Finde ich richtig gut. Ich glaube, es gibt so eine Mischung. Einerseits finde ich es gut, den Leuten zu sagen, da kann das und das und das kommen. Andererseits finde ich es wichtig, den Leuten auch so eine Eigenverantwortung zu geben. Und auch eine Triggerwarnung kann ja auch ein Spoiler sein. Also ich finde Triggerwarnungen gut, weil ich finde, jeder sollte selbst entscheiden dürfen, was er liest und dann eben auch Sachen auslassen, die die Person nicht lesen möchte. Ja, doch überall Triggerwarnungen hin und dann kann man ja gucken. Ich finde eigentlich,
was man sich zumutet.
Also ja, auch da versuchen wir versuchen ordentlich zu sein und freundlich zu sein, niemandem was zuzumuten. Und da werden wir aber auch so ein bisschen langweilig fast, weil ich zum Beispiel, ich möchte überwältigt werden manchmal von Kunst. Ich habe gelesen Die Straße von Cormac McCarthy. Ich lag im Bett neben der Mutter der Kinder und ich habe die ganze Zeit geheult. Und Friederike war irgendwann so, Alter, was ist denn, warum liest du denn das weiter? Und ich so, weil es so unglaublich gut ist. Und ich möchte, dass Bücher mich überfallen. Und ich finde aber auch, Das kann jeder für sich entscheiden. Wer das nicht möchte, super cool, Triggerwarnung, schreibt das davor.
Aber für Sie eher nicht.
Für mich eher nicht. Mhm.
Wir hören jetzt Cass Elliot, auch bekannt als Mama Cass, mit Make Your Own Kind of Music. Ebenfalls ein Wunsch von Benjamin Mark.
Nobody can tell you, there's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up.
Benjamin Mark, in Ihrem Tagebuch schreiben Sie, Ihr Life Goal, also Ihr Lebensziel, ist Quatsch, spielen, täglich Lieben üben und dazwischen den Gesichtsausdruck eines Babys bei einer Beerdigung. Was ist das für ein Gesichtsausdruck?
Ich war mal bei einer Beerdigung und dort waren ganz viele alte Frauen, so alte Omas, die Männer sind dann ja immer schon tot. Und dann waren wir da und hatten so unsere Kinder dabei und die waren so 3 und 0 und haben so Sachen gemacht da einfach, weil die sind ja auf der Beerdigung, aber die verstehen Tod noch gar nicht, sondern die sind einfach da mit anderen Leuten in einem Raum. Und diese älteren Frauen, die waren so glücklich, dass da Babys dabei waren, Kinder dabei waren, die diesem Tod seine Schärfe genommen haben, seine Scherbenhaftigkeit und die diesen Tod abgerundet haben und gesagt haben, hier geht was, aber hier ist auch was, hier kommt was. Irgendjemand nimmt das ganz ernst, irgendjemand ist ganz traurig, aber irgendjemand ist auch ganz fröhlich, weil man den Schnuller aufgehoben hat. Und das ist ja schön, dass das alles so gleichzeitig da sein darf. In meiner Familie war es oft so, dass nur eine Sache sein durfte. Wenn man auf einer Beerdigung war, musste man ganz traurig und ganz still sein. Aber das Leben ist so voll mit Kram und voll mit Gefühlen. Und warum nicht einfach immer 5 oder 6 Sachen gleichzeitig da haben, wenn sich das gut anfühlt, wenn das eine gute Mischung ist?
Sagt der Autor und Journalist Benjamin Mark. Mit ihm habe ich heute gesprochen über sein neues Buch Bewerbungen um einen Job als Mensch, das gerade bei Suhrkamp erschienen ist. Auf Lesetour ist er zum Beispiel am 15. Mai in Schwerin zu erleben. Danke, dass Sie mein Gast waren, Herr Mark.
Ich danke, dass Sie mir so lange zugehört haben.
Das war NDR Kultur à la carte, jetzt auch zu finden in der neuen App ARD Sounds. Ich bin Juliane Bergmann.